Ich freue mich wieder hier zu sein, es ist ein Vorrecht. Und ich sehe, heute sind viele Menschen da, viele Geschwister, viele Bekannte, andere, die ich noch nicht kenne. Es ist eine große Freude. Wenn ihr mich kommen, wahrscheinlich wenn ihr mich gesehen habt, habt ihr gedacht, oh, da kommt der erste Petrus-Mensch. Heute werden wir eine Predigt von Esther Petrus hören. So habe ich auch bis gestern gedacht. Ich bin der erste Petrus-Mensch, aber die Predigt war schon vorbereitet und fertig. Und dann habe ich gespürt, ich soll eine andere Botschaft heute bringen. Aber nächstes Mal machen wir weiter mit Esther Petrus, so Gott will. Ich habe eine bestimmte Botschaft für die Gemeinde in Neuenstein vorbereitet und das hat mein Herz ja sehr ergriffen. Und ich habe gestern im Gebet gedacht, das ist jetzt dran. Aber so Gott will, nächstes Mal machen wir weiter. Und zwar, ich möchte heute den Psalm 120 mit euch betrachten. Psalm 120. Das ist eine Botschaft für Christen, für Menschen, die den Herrn kennen, für Menschen, die wissen, was es bedeutet, als Gläubiger in einer feindlichen Welt zu leben. Und ich denke, heute als ein Tag, wo wir später Abendmahl haben werden, ist wichtig, dass jeder für sich prüft, ob das wirklich sein Leben entspricht. Wir werden jetzt Merkmale eines Christen erkennen durch die Verkündigung. Und es ist, das Abendmahl ist eine Feier. Es ist ein besonderer Moment, wo wir als Christen auch teilnehmen. Und deswegen möchte ich jeden wirklich ermutigen, sein Glauben zu prüfen, um festzustellen, ob man wirklich im Glauben ist, ob man wirklich wie dieser Gläubige und wie alle Gläubigen wirklich lebt. Um danach, wenn man überführt ist, dass das der Fall ist, teilnehmen zu können. Der Psalm 120, und ich werde jetzt den Psalm vorlesen und danach werde ich ein Gebet machen. Psalm 120. Ein Wallfahrtslied. Ich rief zum Herrn in meiner Not und er erhörte mich. Herr, rette meine Seele von den Lügenmäulern, von den falschen Zungen. Was wird er dir geben und was dir hinzufügen, du falsche Zunge, geschärfte Kriegespfeile und glühendes Ginsterholz? Weh mir, dass ich ein Fremdling bin in Mesech, dass ich wohne bei den Zelten Kedars. Lange genug hat meine Seele gewohnt bei denen, die den Frieden hassen. Ich bin für den Frieden, doch wenn ich rede, so sind sie für den Krieg. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du zu uns sprechen möchtest. Wie davor gebetet, ist es für uns ein Vorrecht, zusammenzukommen im Namen deines Sohnes Jesus Christus, unseres Heilands. Wir wollen als Gemeinde lernen und verstehen, was dein Wort sagt, und dafür sind wir völlig von dir abhängig. Sei du derjenige, der uns führt, der uns leitet, der uns auch Verständnis schenkt. Wir wollen dich nachahmen, oh Gott, deinen Sohn Jesus Christus nachfolgen, wie wir sollen. Sei du uns dabei gnädig. Und sei du auch mit allen anderen Gemeinden, die sich an diesem Tag versammeln, in dem Namen deines Sohnes Jesus Christus. Wir danken dir dafür. Amen. So, also bevor wir in Psalm 120 einsteigen, müssen wir den größeren Zusammenhang sehen. Die Psalmen 120 bis 134 bilden eine eigene Einheit. eine zusammenhängende Reihe. Sie tragen alle denselben Titel. Stufenlied oder wie es hier heißt, Wallfahrtslied. Im Hebräischen bedeutet das ein Lied des Hinaufsteigens. Das beschreibt einen Weg nach oben, nach Jerusalem. Denn Jerusalem liegt hoch. Wer dorthin geht, geht hinauf. So zogen die Israeliten zu den großen Festen nach Jerusalem. Diese Lieder begleiteten sie auf ihrem Weg. Doch diese Psalmen sind mehr als bloße Reiselieder. Sie zeigen uns das Leben des Volkes Gottes in dieser Welt. Sie zeigen uns die Erfahrungen von Menschen, die den Herrn gehören und dennoch mitten unter einer gefallenen Menschheit leben. Darum sind diese Psalmen bis heute so aktuell. In Römer 15 lesen wir, denn alles, was zuvor geschrieben worden ist, wurde zu unserer Belehrung zuvor geschrieben. Auch wir leben als Fremdlinge in einer Welt, die Gott nicht kennt. 1. Petrus 2, da nennt uns Petrus Gäste und Fremdlinge. Charles Spurgeon weist darauf hin, dass viele dieser Psalmen von Pilgern gesungen wurden, die auf dem Weg zum Haus Gottes waren. Aber sie sangen nicht nur von Freude. Sie sangen auch von Kampf, von Bedrängnis, von Gefahren, von Feinden, von Vertrauen auf Gott. Und genau damit beginnt diese Reihe. Nicht mit Jubel, nicht mit Sieg, nicht mit Ruhe, sondern mit Not. Das ist bemerkenswert. Der erste Psalm der Wallfahrtslieder beginnt nicht im Tempel. Er beginnt unter feindlichen Menschen. Er beginnt nicht mit Anbetung, sondern mit einem Hilferuf. Man könnte die ersten Worte dieser Psalmengruppe so zusammenfassen: Ein Gläubiger lebt in einer feindlichen Welt und er lernt, seine Zuflucht bei Gott zu suchen. Und genau dort setzt Psalm 120 an. Ich rief zum Herrn in meiner Not und er erhörte mich. So habe ich die Möglichkeit, das schon jetzt abzuhaken. Die Verkündigung heißt, der Gläubige in einer feindlichen Welt. Psalm 120. Ich rief zum Herrn in meiner Not und er erhörte mich. Das ist der Vers 1. Mit diesem Vers beginnt das allererste Stufenlied. Nicht auf dem Berg Zion, nicht im Heiligtum, sondern in der Bedrängnis. Ein Mann Gottes ist umgeben von Lüge, Verleumdung und Hass. Er lebt unter Menschen, die Frieden hassen. Und doch verzweifelt er nicht. Er tut das, was jeder Gläubiger tun muss. Er ruft zum Herrn. Damit zeigt uns Psalm 120 eine grundlegende Wahrheit. Der Glaube bewahrt uns nicht vor Bedrängnis. Es gibt nicht dieses, komm zu Jesus und alles wird gut sein, du wirst keine Bedrängnis mehr erfahren. Der Glaube bewahrt uns nicht vor Bedrängnis, aber er gibt uns eine Zuflucht inmitten der Bedrängnis. Ich muss denken an den Anfang des Dienstes des Herrn Jesus denken. Wo wurde er vom Geist Gottes geführt? In die Wüste. Der Geist Gottes war mit ihm durch die Wüste. Darum beschreibt der Psalmist seine Lage als echte Not. Spurgeon sagt weiter, wir können die Schläge, ein Moment, genau hier. Lass uns mit dem Vers 1 nochmal lesen. Ich möchte aber den Vers 2 dazu lesen. Ein Wallfahrtslied, ich rief zum Herrn in meiner Not und er hörte mich. Herr, rette meine Seele von den Lügenmäulern, von den falschen Zungen. So, der Psalm beginnt mit Not. Nicht mit Freude, Sieg oder Frieden, sondern mit in Bedrängnis. Ich rief zum Herrn in meiner Not. Das Wort Not beschreibt eine enge, bedrängende Situation, eine Lage, aus der man selbst keinen Ausweg mehr sieht. Und bemerkenswert ist, wodurch diese Not verursacht wird. Der Psalmist spricht nicht von Krankheit, nicht von Armut, nicht von einer feindlichen Armee, sondern von Lügen, von falschen Zungen, von Verleumdung. Charles Spurgeon schreibt, wer die Schärfe einer grausamen Zunge gespürt hat, weiß gewiss, dass sie schärfer ist als ein Schwert. Viele Menschen unterschätzen die Macht von Worten. Aber wir lesen zum Beispiel in Sprüche 18, Tod und Leben steht in der Gewalt der Zunge. Ein Schwert kann der Körper verletzen. Eine Lüge kann den Ruf eines Menschen zerstören. Eine Verleumdung kann Familien spalten. Eine falsche Anschuldigung kann ein ganzes Leben überschatten. Darum beschreibt der Psalmist seine Lage als echte Not. Spurgeon sagt weiter, wir könnten die Schläge eines Schwertes abwehren, aber gegen die Zunge eines Lügners haben wir keinen Schild. Vielleicht kennen wir das selbst. Ich kenne das selbst. Man wird missverstanden. Man wird falsch dargestellt. Andere reden über uns, ohne die Wahrheit zu kennen. Oder sie kennen die Wahrheit und verdrehen sie bewusst. Genau das erlebt der Psalmist hier. Doch was tut er? Er greift nicht zurück. Er startet keine Gegenkampagne. Er versucht nicht, seinen Namen mit eigener Kraft zu retten. Er tut etwas anderes. Ich rief zum Herrn. Das ist die erste Reaktion des Glaubens. Der Ungläubige läuft zuerst zu Menschen. Der Gläubige läuft zuerst zu Gott. Psalm 34, wenn jene, die Gerechte sind gemeint, wenn die Gerechte rufen, so hört der Herr und rettet sie aus all ihrer Bedrängnis. Wie oft sehen wir das in der Schrift? Jona rief aus dem Bauch des Fisches. Hiskia rief in seiner Krankheit. Nehemia rief in seiner Bedrängnis. Und der Psalmist ruft hier unter Verleumdung. Immer wieder zeigt uns die Bibel, Die Not treibt die Kinder Gottes zum Gebet. Kennt ihr den kürzesten Gebet der Schrift? Es ist noch ein kürzeres Gebet. Das ist ein Mann, der untergeht und sagt, Herr, hilf! Und sogleich nahm ihn Jesus und richtete ihn wieder auf. Können wir so beten? Schau mal, wie viel Theologie darin steckt. Herr, zu dem Richtigen rufen wir. Hilf, wir sagen unser Bedürfnis. Und der Herr hört. Spurgeon schreibt, Schweigen gegenüber Menschen und Gebet zu Gott sind die besten Heilmittel gegen die Verleumdung. Schweigen gegenüber Menschen und Gebet zu Gott sind die besten Heilmittel gegen die Verleumdung. Und das ist schwer. Es ist sehr schwer. Denn unser Fleisch will sich verteidigen. Unser Fleisch will zurückschlagen. Unser Fleisch will das letzte Wort haben. Doch der Psalmist bringt seine Sache vor dem höchsten Richter. Und dann fügt er hinzu, und er erhörte mich. Das ist die große Hoffnung dieses Verses. Nicht nur, dass der Psalmist betete, sondern dass Gott hörte. Der lebendige Gott hört das Gebet seiner Kinder. Vielleicht veränderte er nicht sofort die Umstände. Vielleicht bringt er die Verleumdung nicht sofort zum Schweigen. Vielleicht vergehen Jahre, bis alles ans Licht kommt. Aber er hört. Er hört. Und er handelt. Der Psalmist weiß, die Menschen mögen ihm nicht glauben. Aber Gott kennt die Wahrheit. Die Menschen mögen seinen Namen beschmutzen. Aber Gott kennt sein Herz. Darum kann er beten, Herr, rette meine Seele von den Lügenmäulern, von den falschen Zungen. Beachte, was der Psalmist erbittet. Er sagt nicht, rettet meinen Ruf. Er sagt, rette meine Seele. Denn die Seele ist wichtiger als der Ruf. Die Gemeinschaft mit Gott ist wichtiger als die Meinung der Menschen. Und genau darin erkennen wir etwas von Christus, unserem Herrn. Niemand wurde jemals so verleumdet wie der Herr Jesus. Man nannte ihn einen Betrüger, einen Gotteslästerer, einen Besessenen. Man stellte falsche Zeugen gegen ihn auf. Und dennoch vertraute er sich vollkommen seinen Vater an. 1. Petrus 2, als er geschmäht wurde, als Jesus geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder. Als er litt, drohte er nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Genau diesen Weg sehen wir bereits im Psalm 120. Ein Gläubiger wird angegriffen. Aber statt zu verzweifeln oder zurückzuschlagen, ruft er zum Herrn. Und der Herr hört ihn. Wir gehen jetzt zum Vers 3 und 4. Nicht zu meinem Wasser. Vers 3 und 4. Was wird er dir geben und was dir hinzufügen, du falsche Zunge? geschärfte Kriegerpfeiler und glühendes Ginsterholz. Nachdem der Psalmist seine Not vor Gott gebracht hat, richtet sich sein Blick nun auf die Täter, auf die Lügner, auf die Verleumder, auf diejenigen, die mit ihren Worten Schaden anrichten. Und plötzlich stellt der Psalmist eine Frage: Was wird er dir geben und was dir hinzufügen, du falsche Zunge? Mit anderen Worten, was wird Gott mit dem Lügner tun? Wie wird er auf diese Bosheit antworten? Denn oft scheint es so, als würden Verleumder ungestraft davonkommen. Sie verbreiten Gerüchte, sie zerstören den Ruf anderer Menschen, sie säen Misstrauen überall, wo sie hingehen, und scheinbar geschieht ihnen nichts. Doch der Psalmist erinnert uns daran: Gott sieht alles. Kein Wort entgeht ihm. Kein Gespräch bleibt ihm verborgen. Kein Flüstern geschieht außerhalb seiner Kenntnis. Jesus sagt in Matthäus 12: Ich sage euch aber, dass die Menschen am Tag des Gerichts Rechenschaft geben müssen von jedem unnützen Wort, das sie geredet haben. Das ist eine ernste Wahrheit. Wir leben in einer Zeit, in der Worte oft als belanglos betrachtet werden. Doch Gott betrachtet Worte nicht als belanglos. Denn Worte offenbaren das Herz. Hat der Herr auch gesagt in Matthäus 12. Denn wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Darum richtet Gott nicht nur Taten, sondern auch Worte. Der Psalmist beantwortet seine eigene Frage mit zwei eindrücklichen Bildern: geschärfte Kriegerpfeile und glühendes Ginsterholz. Vers 3: Was wird er dir geben und was dir hinzufügen, du falsche Zunge? Geschärfte Kriegerpfeile und glühendes Ginsterholz. Charles Spurgeon schreibt: Ihre Worte waren wie Pfeile, und so wird auch ihr Gericht sein. Ihre Worte waren wie Pfeile, und so wird auch ihr Gericht sein. Die Verleumder schossen Pfeile auf andere. Nun werden sie selbst die Pfeile Gottes kennenlernen. Nicht ihre Pfeile treffen letztlich das Ziel, sondern Gottes Pfeile. In dem Psalm 7 lesen wir: Gott ist ein gerechter Richter und ein Gott, der täglich zürnt. Wenn man nicht umkehrt, so schärft er sein Schwert, hält seinen Bogen gespannt und zielt und richtet auf jenen tödlichen Geschosse. Seine Pfeile steckt er in Brand. Das zweite Bild ist noch erschütternder: glühendes Ginsterholz. Spurgeon erklärt, dass die Kohle des Ginsterstrauß oder Ginsterholz in Israel besonders lange ihre Hitze behalten. Selbst wenn die Flamme längst verschwunden war, glühten die Kohlen noch lange weiter. Darum sind sie ein Bild für ein andauerndes Gericht. Die Botschaft ist klar: Gottes Gericht ist nicht oberflächlich. nicht vorübergehend, nicht zufällig. Es ist gerecht, vollkommen gerecht. Für den Gläubigen ist das ein großer Trost, denn der Psalmist muss sich nicht selbst rächen, er muss nicht Vergeltung üben, er muss nicht seine Sache selbst in die Hand nehmen, er darf sie Gott überlassen. Römer 12 kennen wir. Zumindest alle, die durch so eine Situation durchgegangen ist, musste jeder zu Römer 12 gekommen sein. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum den Zorn Gottes. Aber es geht immer um den Alten Testament. Römer berichtet im Neuen Testament. Und Paulus sagt zu den Geschwistern, rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum den Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Das bedeutet nicht, dass der Psalmist sich über das Gericht freut. Aber es bedeutet, dass er Gott vertraut. Der Richter der ganzen Erde wird Recht handeln. Kein Unrecht wird für immer ungesühnt bleiben. Keine Lüge wird ewig bestehen. Keine Verleumdung wird das letzte Wort haben. Und auch hier weist der Psalm letztlich auf Christus hin, auf den Herrn Jesus. Denn Christus wurde durch falsche Zeugen angeklagt. Man verdrehte seine Worte. Man erfand Anschuldigungen gegen ihn. Und dennoch überließ er das Urteil seinem Vater. Der Herr Jesus musste sich nicht selbst rechtfertigen, denn Gott würde ihn rechtfertigen. Und genau das geschah in der Auferstehung. Die Menschen verwarfen ihn, aber Gott bestätigte ihn. Die Menschen verurteilten ihn, aber Gott erhöhte ihn. Mehr davon in Philipper 2. Darum dürfen auch wir wissen, wenn Menschen uns falsch beurteilen, ist Gottes Urteil entscheidend. Und sein Urteil ist immer wahr. Das muss uns dahin führen, dass wir selbst fürchten. Wie gehen wir mit Worten um? Wie gehen wir mit anderen um? Es gibt zwei Wahrheiten, die viele Verkündiger durcheinander bringen wie ein Salat. Und zwar das eine ist die Rechtfertigung durch den Herrn Jesus Christus. Durch die Errettung werden wir einmal und für immer erlöst. Unsere Sünden werden vergeben, für immer. Wir bitten um Vergebung für unsere Sünden. Wir kehren um von unserem falschen Weg. Und wir rufen zum Herrn in dem Namen des Herrn Jesus Christus und vertrauen allein auf das Werk des Herrn Jesus Christus am Kreuz zur Vergebung unserer Sünden. Wir vertrauen nicht auf unsere Werke, auf unsere Taten, auf irgendetwas, was wir selbst geleistet hätten. Wir vertrauen allein auf das Werk Jesu Christi am Kreuz zur Vergebung unserer Sünden. Das ist die Errettung. Und dies hat jeder, der den Namen des Herrn anruft, bereits erlebt. Jeder, der wahrhaftig an den Herrn Jesus glaubt, weiß, ich war verloren. Aber durch das Werk Jesu Christi bin ich erlöst worden. Ich war im Finsternis, jetzt bin ich im Licht. Ich war tot, jetzt bin ich lebendig. Ich war ein Sklave der Sünde, jetzt bin ich frei. In der Freiheit Christi. Und dann gibt es die zweite wichtige, große Lehre. Und die heißt Heiligung. Die dürfen wir nicht vermischen wie ein Salat. In der Heiligung wandeln wir auf dieser Welt. Und wir tun immer noch Buße für unsere Sünden. Wir bitten dem Herrn um Vergebung. Nicht um den Himmel zu verdienen. Wir sind erlöst worden durch das Werk Jesu Christi am Kreuz. Wir bitten um Vergebung, weil wir unseren Vater im Himmel, die Beziehung mit dem Vater, beschädigt haben, weil wir gesündigt haben gegen unseren großen Gott und Erlöser. Wir wollen in dieser Beziehung wandeln. Wir bitten um Vergebung und wir werden vergeben aufgrund unseres Gebetes. Nein, nein. Aufgrund des Werkes Jesu Christi am Kreuz. Ihr merkt, beides führt zum Kreuz. Ob ihr gerettet werdet oder ob ihr in der Heiligung wandelt, beides führt zum Kreuz. Deine Augen dürfen niemals auf dein Gebet, auf deine Andacht morgens, auf deine, dafür, dass du das Gras deines Nachbars gemäht hast oder irgendetwas anderes. Deine Hoffnung soll allein auf das Werk Jesu Christi ruhen. Aber wir sehen hier, wenn wir uns mit unseren Worten versündigt haben und wir sind Christen, wir müssen um Vergebung bitten. Aber wisst ihr was? Er ist treu und gerecht, um all unsere Sünden zu vergeben. Der Herr Jesus, durch den Herrn Jesus Christus, werden wir vergeben. Du hast die Möglichkeit, während der Verkündigung den Herrn um Vergebung zu bitten. Als Christ, den Herrn um Vergebung zu bitten. Wenn du falsch gehandelt hast, wenn du fleischlich nach deiner eigenen Gerechtigkeit getrachtet hast, oder wenn du den Herrn noch nicht kennst, wenn du sagst, ich habe das verstanden jetzt und ich merke, meine Hoffnung in Bezug auf meine Errettung liegt nicht auf den Herrn Jesus Christus, dann kannst du auch jetzt zum Herrn beten. Wir sind in der Freie Baptistengemeinde. Es gibt keinen Priester hier vorne zum Beichten. Oder wie man sagt das? Ja. Der Herr ist da. Bete zu ihm in deinem Herzen. Wir kommen zum den Versen 5 und 6. Kein Problem, jeder Schluck ist gezählt. Ja. Sieht so aus, als wäre es leer, aber ist alles geplant schon. So, Verse 5 und 6. Weh mir, dass ich ein Fremdling bin in Mesech, dass ich wohne bei den Zelten Kedars. Lange genug hat meine Seele gewohnt bei denen, die den Frieden hassen. Nun öffnet der Psalmist sein Herz. Wir erfahren nicht nur, was andere ihm antun, wir erfahren auch, wie sehr ihn das belastet. Er ruft, weh mir! Das ist kein Selbstmitleid. Es ist der Schmerz eines Gläubigen, der in einer Welt lebt, die Gott ablehnt. Charles Spurgeon erklärt, dass der Psalmist wahrscheinlich nie in Mesech oder Kedar gelebt hat. Diese Orte stehen sinnbildlich für eine gottlose, streitsüchtige und feindliche Umgebung. Spurgeon schreibt, Der Psalmist fühlte sich unter seinen Nachbarn ebenso unwohl, als hätte er unter Wilden und Kannibalen gelebt. Und die sind hungrig. Der Psalmist fühlt sich wie ein Fremder. Genau das ist auch die Erfahrung eines Christen. Fühlst du dich wohl da, wo du bist, auf dieser Welt? Fühlst du dich wohl? Die Erfahrung des Psalmisten war diese. Nicht, weil er besser wäre, sondern weil Gott ihm ein neues Herz geschenkt hat. Es ist Gottes Gabe der Erlösung, der Errettung. Es ist Gottes Geschenk, ein neues Herz in uns zu geben. Jetzt, seine Werke haben sich verändert. Sein Denken hat sich verändert. Seine Heimat ist nicht mehr diese Welt. Und es gibt viele Zeugnisse, die ihr lesen könnt. Zum Beispiel Georg Müller. Der ist zum Glauben gekommen und versuchte wieder zum Trinken mit seinen Freunden zu gehen. Aber da war keine Freude mehr. Der war nicht mehr dasselbe. Der war nicht mehr dasselbe. Darum schreibt Petrus: Geliebte, ich ermahne euch als Gäste und Fremdlinge. 1. Petrus 2. Und Paulus ergänzt: Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel. Der Psalmist leidet darunter, Tag für Tag unter Menschen zu leben, die den Frieden hassen. Er sagt: Lange genug hat meine Seele gewohnt bei denen, die den Frieden hassen. Diese Not geht tief. Sie trifft seine Seele. Auch heute kennen viele Gläubige dieses Empfinden. Sie sehen die Gottlosigkeit, sie erleben die Ablehnung der Wahrheit. Und sie fragen sich, wie lange noch? So ging es Lot in Sodom. In 2. Petrus 2 lesen wir, dass er seine gerechte Seele, der Lot, Tag für Tag quälte durch das, was er sehen und hören musste. Doch gerade darin liegt ein Trost, dass uns das Böse noch schmerzt, zeigt, dass Gott unser Herz verändert hat. Gefährlich wäre es, wenn wir uns an die Sünde gewöhnt hätten. Schließlich weist dieser Psalm auf Christus hin. Niemand war ein größerer Fremdling in dieser Welt als er. Die Welt erkannte ihn nicht. Sie verwarf ihn. Und doch blieb er vollkommen treu. Darum versteht er jeden Gläubigen, der sich in dieser Welt fremd fühlt. Und er wird sein Volk eines Tages heimbringen. Dorthin, wo kein Hass, keine Lüge und keine Feindschaft mehr sein werden, sondern ewiger Friede in der Gegenwart Gottes. Und so schauen wir auf den letzten Vers, Vers 7. Ich bin für den Frieden, doch wenn ich rede, so sind sie für den Krieg. Mit diesem Vers erreicht der Psalm seinen Höhepunkt. Der Psalmist beschreibt sein eigenes Herz. Er sagt: Ich bin für den Frieden. Wörtlich könnte man sogar übersetzen: Ich bin Frieden. Charles Spurgeon schreibt dazu: Friedfertig, nachsichtig, friedliebend, ja gleichsam Frieden selbst. Ist es so mit dir? Wenn du da bist, verändert sich die Atmosphäre. Der Psalmist sucht keinen Streit. Er provoziert keinen Konflikt. Er liebt den Frieden. Doch seine Gegner wollen Krieg. Er redet in Frieden, sie antworten mit Hass. So erleben es auch Gläubige heute. Nicht, weil sie Streit suchen, sondern weil sie an der Wahrheit Gottes festhalten. Wenn du zum Glauben gekommen bist, verwundere dich nicht, dass auf einmal Menschen in deiner Familie dich anders ansehen. Oder wenn sie immer Omas Geburtstag am Sonntagmorgen feiern wollen, wo sie das nie gemacht haben. Das machen sie vielleicht nicht absichtlich. Aber du wirst erfahren, dass es etwas da ist, was früher nicht da war. Du redest das Wort Gottes. Du möchtest so gerne, dass Menschen zum Glauben kommen, dass deine Familienmitglieder mit dir auf den Pfad Gottes gehen. Aber dann kommt Widerstand. Und es fühlt sich wie Krieg an. Manche sagen, in Deutschland gibt es keine Verfolgung. Und das stimmt bis zum gewissen Punkt. Würden wir keine Verfolgung erleiden, dann wären wir keine Diener Christi. Es gibt keine Verfolgung in dem Sinne, dass wir plötzlich nicht mehr uns versammeln können, nicht mehr verkündigen und dass die Geschwister im Gefängnis sind oder so. Das nicht. Aber wir in Deutschland und in der ganzen Welt, wir, die wir den Herrn lieben, wir werden verfolgt. Vielleicht nicht laut und deutlich wie in anderen Orten, dass es sichtbar ist. Warst du schon letztes Mal evangelisieren in der Stadt? Versuche das Wort Gottes weiterzugeben und sag mir, ob es Verfolgung gibt oder ob es in Liebe und Freude von allen angenommen wird. Zumindest kommt dein "Brauche ich nicht!" Im besten Fall. Nein. So, lass uns wirklich nicht naiv sein, sondern wissen, dass dies da ist, aber es gibt etwas Gutes. Wir dürfen erkennen, dass wir Fremdlinge sind und dass unser Bürgerrecht im Himmel ist, von woher wir auf den Herrn Jesus Christus erwarten, der unser Leib, des Verderbens, glaube ich, umgestalten wird, gemäß seines Leibes, der Herrlichkeit, gemäß der Kraft, die in ihm wirkt. Noch genauer, Philipper Kapitel 3, Vers 20. Ah, ich kann das nicht so lassen. Lass es schnell schauen. So. Gut. Schauen wir mal kurz. Philipper 3,20, denke ich. Und da steht: Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter, der unserem Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, sodass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit, vermöge der Kraft, durch die er sich selbst auch alles unterwerfen kann. Ich bin für den Frieden. Er liebt den Frieden, der Psalmist liebt den Frieden, doch seine Gegner wollen Krieg. Er redet in Frieden, sie antworten mit Hass. Und dann steht weiter, genau wie ich gesagt habe, das, weil wir an der Wahrheit Gottes festhalten. Und der Herr Jesus hat das in vollkommener Weise erlebt. Niemand war friedfertiger als er. Er, der Friedefürst. Darum überrascht es nicht, wenn auch Christen Ablehnung erfahren. Alle Christen. Der Herr Jesus sagt, haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Das ist nicht für Einzelfälle. Der Herr Jesus sagt das über alle Jünger. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Johannes 15, Vers 20. Das zeigt uns, es gibt nicht eine Antwort auf das Wort Gottes, auf das Evangelium, das neutral wäre. Entweder verfolgt man die, die dem Herrn angehören, oder man folgt dem Herrn Jesus nach. Natürlich wird es nicht in jedem Fall laut und deutlich sein, aber so könnte es sich so äußern. Oh, da kommt wieder der Santi. Oh nee, der wird bestimmt über die Bibel sprechen. Okay? So, das könnte eine Art Verfolgung sein. Ich übertreibe, ich mache es einfach so, ja, aber ich möchte das sehr. Damit sage ich nicht, der Santi soll die ganze Zeit die Leute nerven, okay? Ist nur ein Beispiel, okay? Glaub nicht, dass überall, wo ich hingehe, oh nee, da kommt der. Nicht davon. Jesus sagt, glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Matthäus 5. Paulus schreibt, ist es möglich, so viel an euch liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden. Römer 12. Es gibt keine, wenn du wirklich Frieden bist, wenn du friedfertig bist, wenn du trachtest nach dem Frieden, ja, wenn du den Frieden nachjagst, Hebräer 12, dann wirst du ernstlich bestrebt sein, den Frieden zu suchen mit jedermann. Habe ich zu schlecht geredet zu meinen Kindern, da muss ich Frieden stiften. Habe ich zu laut geredet zu einem Bruder, einer Schwester, obwohl ich die Wahrheit geredet habe, habe ich falsch gehandelt, da muss ich Frieden suchen. Aber ich wiederhole, was hier steht. Ist es möglich, so viel an euch liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden. Es kann sein, dass diese Person sagt, ich will dich nicht sehen und nicht von dir hören. Verschwinde. Ich möchte mich nur entschuldigen. Verschwinde. So. Solange es an euch möglich ist. Du wirst niemanden zwingen. Aber in deinem Einstellung in deinem Herzen hast du Frieden mit diesen Menschen. Der Psalmist lässt sich nicht vom Hass seiner Feinde verändern. Er bleibt ein Mann des Friedens. Auch Christus vergalt Hass nicht mit Hass. Noch am Kreuz betete er. Er sagte in Lukas 23, Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen. Denn sie wissen nicht, was sie tun. So endet Psalm 120 nicht mit Bitterkeit oder Rache, sondern mit einem Gläubigen, der trotz aller Feindschaft bekennen kann. Ich bin für den Frieden. So lebt auch der Nachfolger Jesu, nicht bestimmt vom Geist dieser Welt, sondern geprägt vom Friedefürsten Jesus Christus. Und deswegen möchte ich noch eine Anwendung erwähnen, bevor ich zum Abschluss komme. Wenn du gerade Unfriede hast mit jemandem, suche nicht nur Rat unter Menschen, die den Herrn nicht kennen. Ich sage nicht, dass alles, was sie sagen, falsch ist. Deswegen sage ich nicht nur. Es könnte sein, du hörst ein, du hast recht gehabt. Du hast richtig gehandelt. Ach, lass es so, der wird merken, dass er falsch liegt. Suche Rat bei den Friedfertigen. Bei denen, die den Herrn lieben. Bei denen, die den Friedefürst nachfolgen. Bei denen, die dir sagen werden, bleibe nicht so. Trachte nach dem Frieden mit jedermann. Das geht gegen deinem Ego. Aber das ist das Einzige, was auch deinem Herzen und dein Leben und dein Wandel mit dem Herrn Friede schenkt. Was gibt es größer als eine schöne Gemeinschaft mit dem Herrn? Ich sage euch, ihr werdet es nicht bereuen, wenn ihr Friede nach dem Frieden sucht. Zum Abschließen der Psalm 120 stellt uns eine entscheidende Frage. Wie reagieren wir, wenn wir in einer feindlichen Welt leben? Wenn wir missverstanden werden? Wenn wir verleumdet werden? Wenn Menschen die Wahrheit ablehnen? Der Psalmist zeigt uns den Weg. Er wird nicht bitter. Er greift nicht zur Vergeltung. Er bringt seine Sache zum Herrn. Und genau das sollen auch wir tun. Doch dieser Psalm führt uns noch tiefer. Denn wenn wir ehrlich sind, müssen wir zugeben. Wir sind nicht nur Opfer falscher Worte gewesen. Auch wir haben mit unserer Zunge gesündigt. Wir haben andere verletzt. Wir haben schlecht geredet. Wir haben Dinge gesagt, die wir später bereut haben. Zumindest hoffentlich. Jakobus 3, die Zunge aber kann kein Mensch bezwingen. Das unbändige Übel voll tödlichen Giftes. Das sagt Jakobus. Damit Gottes Wort. Und damit stehen wir alle schuldig vor Gott. Und genau deshalb brauchen wir das Evangelium. Und nochmal, das Evangelium ist nicht nur, um zum Glauben zu kommen. 1. Korinther 15 sagt, das Evangelium, auf dem ihr steht. Das Evangelium ist nicht nur das, womit wir zum Glauben gekommen sind, das ist auch das, womit wir wandeln. Wenn wir betrachten die Briefe des Paulus an Timotheus, finden wir immer wieder das Evangelium. Das sollte den Timotheus helfen, immer seinen Blick auf die richtige Stelle, auf die richtige Richtung zu setzen. So, wenn wir uns versündigt haben, lass uns zum Herrn kommen. In ihm ist Friede. In ihm ist wahre Hoffnung. Der Herr Jesus hat am Kreuz für unsere Sünden bezahlt. Und er ist treu. Gestern, heute und auf ewig. Und deswegen ist die entscheidende Frage, hast du deine Zuflucht bei Jesus Christus gesucht? Suchst du in deinem Wandern deine Zuflucht bei Jesus Christus? Denn nur bei ihm gibt es Vergebung der Schuld, nur bei ihm gibt es Frieden mit Gott und nur bei ihm gibt es Hoffnung inmitten einer feindlichen Welt. Amen. Lass uns gemeinsam beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass dir nichts verborgen ist, dass du all unsere Gedanken des Herzens ans Licht bringst, offenbarst. Wir bitten dich, dass du dein Wort benutzt und dass du uns hilfst, Zuflucht und Vergebung auf der richtigen Stelle zu suchen auch Hilfe in der Zeit, wo wir Verleumdung, wo wir schwierige Zeiten erleben müssen, in dir Zuflucht zu finden, zu suchen. Wir danken dir, dass du der gerechte Richter bist. Wir danken dir, dass du dein Volk liebst. Herr Jesus Christus, danke, dass du dein Leben für die Gemeinde gegeben hast. Danke, dass du der Herr über deine Gemeinde bist und dass du jeden einzelnen deiner Kinder bis zur Verherrlichung führen wirst. Wir freuen uns an den Tag, wenn du kommen wirst und wir schauen, wir erheben unsere Häupter mit großer Erwartung auf deine Wiederkunft. Helfe uns, so zu leben mit diesem Gedanken und mit dieser Einstellung, dass du bald kommst. Wir sind Fremdlinge, aber bei dir sind wir zu Hause. Wir sind Fremdlinge, aber bald bist du uns heimbringen. Wir beten dich an und danken dir dafür. Wir wollen aber es nicht versäumen, für diejenigen zu beten, die hier anwesend sind und dich nicht kennen. Für diejenigen, die das Wort Tag nach Tag, Sonntag nach Sonntag hören und noch gleichgültig bleiben oder sich selbst täuschen. Ich bitte dich, dass du in ihnen wirkst, dass sie ihre Sünden erkennen und zum wahren Glauben kommen. Und wir bitten dich für das Abendmahl, dass du die Gemeinschaft segnest, dass wir gedenken können an deinen Tod, ja, bis du kommst. Und dass diese Gemeinschaft eine ist, die dich verherrlicht. Amen.